Die Bayern arbeiten weiter an zwei sehr großen Transfers. Wir blicken auf alle Headlines rund um Florian Wirtz. Da hat sich jetzt neben Liverpool noch ein weiterer Verein mit eingemischt, während aber Manchester City aus dem Poker ausgestiegen ist. Wie stehen da die Chancen der Bayern? Was ist da die letzten Tage passiert? Außerdem blicken wir auch auf Jonathan Tah. Eigentlich galt der Transfer als sicher. Kommt er jetzt noch vor der Club-WM? Wie sieht da der Stand aus? Auch dazu mehr in der heutigen Folge Headlines bei FCB Insight. Freut mich sehr, dass Virko und Sebastian wieder mit dabei sind. Und dann blicken wir natürlich wieder zuallererst auf das wichtigste Thema, und zwar Florian Wirtz. Der beschäftigt natürlich die Fußballwelt und vor allem den FC Bayern München in den letzten Tagen nach wie vor intensiv. Wir haben jetzt letzte Woche die Meldung gehabt, dass City aus dem Poker ausgestiegen ist. Deswegen ist aber mit Real Madrid nochmal ein weiterer Verein dazugekommen. Die ganze Lage hat sich ja jetzt nicht wirklich entspannt, Virko. Es ist nach wie vor kompliziert. Jetzt steht natürlich die große Frage im Raum, schnappt jetzt Liverpool Wirtz den Bayern weg? Ist es Real Madrid, die nochmal da in den Poker einsteigen könnte, wo es nochmal heiß werden könnte? Was ist da der aktuelle Stand um Wirtz?
Ja, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil nach der Aufnahme sind wahrscheinlich schon wieder drei neue Wirtz-Meldungen über den Ticker gegangen und dann ist das, was wir hier gerade besprochen haben, vielleicht wieder ein alter Schuh. Aber du hast es gerade schon angeteasert. Also es tut sich einiges bei Florian Wirtz, zumindest wenn man mal den Berichten aus England und Spanien und Deutschland Glauben schenken mag. Man City hat wohl ja für sich beschlossen, dass das Wirtz-Paket zu teuer ist. Man möchte das diesen Sommer nicht zahlen und ist sozusagen ausgestiegen. Das haben sowohl in England mehrere Medien berichtet als auch in Deutschland. Also kann man durchaus sagen, dass da was dran ist an diesen Meldungen. Und dann hast du es ja auch gerade gesagt, jetzt schien es dann so, dass das Liverpool und Bayern sich auf einen Zweikampf sozusagen konzentrieren können und dann kam von der Seite wieder das Thema Real Madrid. Auch da, das verwundert mich nicht wirklich. Zum einen, spanische Medien sind sehr, sehr schnell, was Transfergerüchte angeht. Zum anderen liegt es auf der Hand, Förderer und Ex-Coach Xabi Alonso wechselt zu oder steht kurz vorm Realwechsel. Es soll Anfang kommender Woche verkündet werden. Und natürlich liegt es da nahe, dass wenn der Trainer geht, dass dann auch der Name Wirtz bei Real gehandelt wird. Aber auch da ist es so die Frage, ist Real bereit, so viel Geld auszugeben? Wir kennen Real als Mannschaft, die eher auf, sage ich mal, ablösefreie Kurs setzt und die nicht mehr bereit ist, aufgrund der Zugkraft und der Historie, der Strahlkraft dieses Vereins so viel Geld zu zahlen, sondern sie wollen eher kleinere Brötchen backen, was Ablösesummen angeht. Also ich persönlich, wenn man mich fragen würde, würde sagen, Real ist eine kleinere Gefahr aufgrund der Summe. Aber du hast es gesagt, Liverpool scheint wohl aktuell der härteste Konkurrent zu sein. Die Reds geben Vollgas. Es gab wohl auch ein Treffen zwischen dem Liverpool-Management und den Eigentümern aus den USA. Da soll es wohl auch quasi ja drum gegangen sein, dass Liverpool überhaupt in der Lage ist, so ein Paket zu schnüren. Und die Familie Wirtz war letzte Woche in England, das wissen wir auch, das wurde von mehreren Seiten bestätigt. Und man hört, dass Wirtz das, was er dort gesehen hat und was er gehört hat von Arne Slot oder eben von den Liverpool-Verantwortlichen, dass ihm das gefallen hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Liverpool ein Projekt um Wirtz herumbaut, aber wenn man sich so mal die Leistungsträger von Liverpool anschaut, Salah ist Mitte 30, Van Dijk ist Mitte 30, Trent Alexander-Arnold geht jetzt im Sommer, also die suchen auch schon nach Zukunftsstars und da passt Wirtz eben perfekt rein und das, was Liverpool Bayern quasi voraus hat, ist diese feste Zehnerposition. Wir wissen alle, dass beim FC Bayern Jamal Musiala auf diese Position gesetzt ist und da gibt es in München eben Fragezeichen nach dem System. Darf Wirtz aus seiner Lieblingsrolle spielen, muss er mal auf die Flügel ausweichen und das kann ihm Liverpool eben bieten. Sie locken ihn mit einer Zusage, dass er quasi der kreative Lenker und Denker im Mittelfeld ist von Liverpool und ja, machen wir uns nichts vor, Anfield Road, Champions League, Premier League, das sind alles Argumente, die Liverpool in die Waagschale werfen kann und ich denke mal finanziell, ja, finanziell kann Liverpool auch mithalten, vielleicht nicht 1:1 beim Gehalt, aber ich glaube, ja, man sagt so schön, auch Liverpool wird sich seine 2 Schütze pro Tag leisten können mit seinem Gehalt. Also es ist ein enger Poker. Man hört auch, dass die Bayern-Bosse so ein bisschen nervös werden, was Liverpool angeht. Wenn man mal so auf die Aussagen von Hoeneß zurückschaut, der war dann schon sehr, sehr dünnhäutig zuletzt bei der Meisterfeier, hat da die Medien angefaucht, was uns denn einfallen würde, also jetzt nicht uns persönlich, aber die Medienlandschaft an sich, so ein Schwachsinn zu reden, die halten sich an die Fakten und ganz interessant ist, er hat quasi auch in einem Nebensatz bestätigt, dass die Familie Wirtz in Liverpool war, weil er gesagt hat, ja, ihr schreibt dann, er war in Manchester, er war gar nicht in Manchester, er war in Liverpool. Das ist auch schon ein bisschen skurril. Aber man merkt, er ist ein bisschen dünnhäutig. Normalerweise ist er ein bisschen entspannter und das spricht eigentlich eher gegen die These, dass man in München immer entspannt und relaxed ist und man auf die Zusage der Spielerseite hofft. Also man sieht, es tut sich viel, aber auf der einen Seite weniger in Richtung Bayern, sondern eher in Richtung Liverpool. Jetzt ganz, ganz frisch vor unserer Podcast-Folge ging es über den Ticker, dass Wirtz wohl diese oder nächste Woche am Tegernsee erwartet wird. Also nach dem Besuch in Liverpool steht es wohl auch ein persönlicher Besuch in München beziehungsweise bei Uli Hoeneß an. Und das ist wohl dann die Chance für den FC Bayern nochmal zu punkten, das Ding vielleicht fix zu machen. Aber ich denke, da bin ich jetzt kein Prophet, wenn ich sage, das Ding wird nicht vor der Club-WM über die Bühne gehen. Was man schon gehofft hatte vor ein paar Wochen oder vor zwei Wochen, dass die Bayern da schnell zum Zug kommen und Wirtz dann schon in den USA aufläuft. Ich glaube, da müssen wir uns alle noch ein bisschen gedulden. Und ich denke auch, es wird leider diese Transfersaga, dieser Kaugummi-Transfer, weil wir wissen auch alle, die Spielerseite ist eine Seite, aber mit Leverkusen hat man noch über keinen einzigen Cent gesprochen. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht einfach so oder nicht einfach so von der Hand gehen. Also es bleibt spannend. Wir haben viel zu berichten. Es gibt viel zu diskutieren auch für die Fans. Und jetzt warten im Grunde alle Florian Wirtz, wie er sich entscheidet. Das ist der nächste Step. Er muss jetzt sagen, Hü oder Hot, Liverpool oder München. Und dann können die Vereine auch ein Angebot vorbereiten und mit Leverkusen in die Verhandlungen gehen.
Ja, da wird sich wahrscheinlich in den nächsten Stunden, Tagen nochmal einiges ändern. Wird es einige Berichte aus Deutschland geben, aus England geben, die da so in den Medien kursieren, bis Wirtz eben dann irgendwann mal final auch selbst eine Entscheidung getroffen hat. Beziehungsweise steht ja noch ganz offen, ob er überhaupt eine Entscheidung getroffen hat. Aber das alles mal dahingestellt. Liverpool, Real, blenden wir mal alles aus, Sebastian. Schauen wir auf den FC Bayern und auf Wirtz. Und da stellt sich ja bei vielen Fans auch gerade die Frage, wenn man schaut, wie hoch das Paket ist, dass da selbst ein Verein wie Man City, der einen riesen Geldgeber im Hintergrund hat, sich aus dem Poker rauszieht, plötzlich die Finger von ihm lassen will. Stellt sich einfach nochmal die Frage für die Bayern, für die Verantwortlichen, für den Verein selbst, braucht man Wirtz überhaupt? Einerseits, wenn man auf den finanziellen Aspekt blickt, andererseits haben wir natürlich auch über die Taktik schon gesprochen. Muss Wirtz kommen oder ist es nur so ein optionaler Nice-to-have-Transfer?
Ja, ich stelle mir die Frage auch. Also erstmal will ich vorher einen Disclaimer machen. Ich bin wirklich ein großer Florian Wirtz-Fan. Ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der besten Fußballer in Deutschland, wenn nicht sogar der beste Fußballer in Deutschland. Da schreien dann viele Bayern-Fans auf, aber vielleicht ist er nochmal so eine halbe Fußlänge vor Jamal Musiala sogar noch für mich. Also ich stelle nicht die Qualitäten von Florian Wirtz in Frage. Ich frage mich aber schon, ob die Bayern ihn wirklich brauchen, weil wenn man jetzt auf die vergangene Saison zurückschaut, sehe ich irgendwie andere Baustellen beim FC Bayern, namentlich in der Defensive. Also ich glaube, dass man da vor allem um den nächsten Schritt Richtung Champions League Halbfinale oder Champions League Finale sogar mal, wenn man den machen will, dann muss man eher in der Defensive was machen. Das Mittelfeld steht eigentlich ganz gut. Wir haben Michael Olise in der Offensive gesehen, der für mich über die nächsten Jahre gesetzt ist. Vielleicht sogar Spieler der Saison bei den Bayern, auch wenn jetzt Harry Kane zum Bundesligaspieler der Saison gewählt wurde. Vorne hat man Harry Kane drin, der mir auch so den Anschein macht, als wird er sich noch mehrere Jahre beim FC Bayern vorstellen. Dann hast du Jamal Musiala im Zentrum gebunden für viel, viel Geld. Wir wissen ja selber, wie lange wir über diese Vertragsverlängerung geredet haben. Da hat man gesagt, das wird das neue Gesicht des FC Bayern. Das ist die Stütze, das ist die Nummer 10 oder zumindest der Mann auf der 10er-Position. Was mir dann eigentlich nur fehlen würde in der Bayern-Offensive, ist, wenn man das System beibehält, ist ein linker Flügelspieler. Da ist man jetzt zu dem Schluss gekommen, Coman ist es vielleicht nicht mehr, Gnabry auch ein Verkaufskandidat. Zu Leroy Sané würde ich später noch kommen, aber wenn ich jetzt auf den Transfermarkt schauen würde, könnte man doch eher sagen, sollten die Bayern nicht sich bemühen um einen guten linken Flügelspieler. Ich denke, das war auch der Plan irgendwie vor dieser Saison. Wir wissen ja, neben Michael Olise waren die Bayern auch sehr heiß dran an Désiré Doué, der dann am Schluss zu PSG gegangen ist, wo man jetzt sieht, was der eigentlich für eine Klasse hat. Einer der besten Spieler jetzt in dieser Champions-League-Saison, auch in der französischen Nationalmannschaft super. Und dann hätte man ja ein Wahnsinns-Mittelfeld gehabt mit rechts Olise, in der Mitte Musiala und links dann in Doué. Ich glaube, den wird man jetzt nicht mehr kriegen, aber da sind schon ein paar Spieler auf dem Markt. Nico Williams wurde immer wieder genannt, da haben wir bei der EM gesehen, wie stark er ist. Ryan Cherki ist auch der nächste kommende Mann bei Frankreich. Und das wären halt Spieler, die nicht billig sind, aber nicht dieses unfassbare Paket kosten würden, was ein Florian Wirtz kostet. Du hast die finanzielle Frage angesprochen. Wir reden ja jetzt immer so locker daher von rund 250 Millionen, die dann das, oder 200 Millionen, 250 Millionen, die das Wirtz-Paket kosten könnte. Das ist dann bis zu einer Viertelmilliarde. Und jetzt, wenn man so einen Nico Williams kriegt, über die Ablöse, festgeschriebene Ablösesumme soll so um die 60 Millionen sein. Selbst wenn er das gleiche Gehalt kriegen würde wie ein Wirtz, was er nicht kriegen wird, wäre das trotzdem ein viel, viel billigeres Paket. Erst recht bei einem Ryan Cherki, wo sogar Dortmund sich Hoffnungen macht. Ich denke, das wäre schon wirtschaftlich der vernünftigere Transfer. Es geht da natürlich sehr um die Außenwirkung. Wir wissen ja selber, Uli Hoeneß hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Wirtz scheint auch irgendwie so sein Lieblingsspieler zu sein. Aber wenn man das jetzt nur mal aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht sieht, sehe ich eigentlich nicht den großen Bedarf jetzt gerade auf dieser Zehnerposition, wo man ja eigentlich einen Jamal Musiala hat, auf den man ja wirklich setzen wollte. Und da kommen wir dann zum System. Man müsste halt wirklich umbauen. Darüber haben wir ja schon öfter geredet. Ein System, das seit Jahren, eigentlich seit Louis van Gaal spätestens gespielt wird, so bei den Bayern, müsste man dann umstellen, wo auch nicht sicher ist, ob das dann so einfach funktioniert. Es ist auch nicht sicher, was dann Jamal Musiala denkt, wenn der große Superstar dann für noch mehr Geld kommt. Ist er dann nur sowas wie ein Co-Pilot? Da gibt es ja dann auch dann irgendwie interne Spannungen. Also selbst wenn man diesen Transfer hinkriegt, so schwierig er wird, ist für mich noch nicht klar, ob es danach wirtschaftlich und dann auch sportlich wirklich dann gleich der volle Erfolg wird. Und ich glaube, es gäbe wirklich klügere Wege oder zumindest finanziell klügere Wege, wie man den Kader jetzt entscheidend verstärken könnte bei den Bayern.
Die Frage gebe ich direkt mal an euch, an die Community weiter. Wie seht ihr das Ganze? Jetzt sind ja viele Infos schon auf dem Tisch. Man hat ein besseres Bild über den Wirtstransfer, über die Modalitäten, über die verschiedenen Parteien, die da mitmischen, über Vereine, die noch interessiert sind. Wie seht ihr das Ganze? Hat sich da eure Meinung über die letzten Tage, Wochen verändert? Muss Wirtz zum FC Bayern? Seht ihr das Ganze auch als einen sehr risikoreichen Transfer, der die Bayern finanziell einiges kosten könnte oder eben als Riesenchance? Eure Meinung dazu wie immer sehr gerne in die Kommentare. Und dann blicken wir auch auf ein zweites Thema, was sehr wichtig ist. Wir haben es jetzt im Thema Wirtz schon kurz angesprochen, und zwar die Bayern-Defensive. Wird von vielen Fans, aber auch von den Verantwortlichen mitunter als größte Baustelle gesehen. Da wird es jetzt schon wieder das, lass mich mal rechnen, 7. Jahr in Folge irgendeinen Umbruch geben, wo Spieler gehen könnten, wo neue Spieler kommen könnten, wo wieder über einen neuen Abwehrboss gesprochen wird, weil die Bayern nach wie vor keinen so richtigen haben, seitdem eben Namen wie Boateng und Alaba die Bayern verlassen haben. Konkret geht es da um keinen Gegner als Jonathan Tah, der ja nach wie vor mit den Bayern in Verbindung gebracht wird, wo die Bayern ja einen Transfer über die Bühne bringen wollen. Vieco, was ist da der aktuelle Stand? Wo hakt's da vor allem? Und wie schnell könnte man den Tah-Transfer denn über die Bühne bringen?
Ja, Jonathan ist der, glaube ich, zweite Spieler auf der Liste beim FC Bayern diesen Sommer nach Florian Wirtz, weil er einfach vieles mitbringt, was die Bayern suchen. Du hast es gerade gesagt, es ist ein Abwehrspieler, die Abwehr steht im Fokus, hat viel Erfahrung international in der Bundesliga. Und es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Wirtz, nicht ganz so ähnlich, weil Tah ablösefrei ist, aber die Entscheidung liegt beim Spieler. Also er kann sich quasi frei den Verein aussuchen, hat da keine Ablöseverhandlungen mehr, die dann folgen. Und man hört jetzt von allen Seiten, dass die Bayern ihm quasi ein unterschriftsreifes Paket vorgelegt haben und gesagt haben, ja, wir wollen unbedingt vor der Club-WM. Und man drängt und man will Klarheit, weil man eben gesagt auch für das Turnier noch einen Abwehrspieler braucht. Wir wissen, Upamecano wird vielleicht gerade so rechtzeitig fit, aber kommt dann aus einer 8 Wochen oder 6 Wochen Verletzung heraus. Und ein Minje Kim hat die Achillessehnenprobleme und bei Eric Dier ist ein Fragezeichen, wie es weitergeht. Also in der Innenverteidigung haben die Bayern Bedarf. Und woran hakt? Es hakt wohl noch an den letzten Details, wobei die Details da durchaus nochmal einen Ausschlag geben könnten. Und zwar ist die Frage im Raum, bekommt er einen 3- oder 4-Jahres-Vertrag, weil Tah ist jetzt Ende 20, 29 Jahre. Und natürlich wird das sein letzter großer Vertrag sein. Und dann will er natürlich nochmal ein Jahr mehr rausholen, in Anführungsstrich, beziehungsweise sein Berater. Kein geringerer als Pini Sahavi und man liest und hört entweder 3+1, also quasi 3 fix und die Option auf ein weiteres Jahr, das könnte man mit einer Anzahl an Spielen verknüpfen, was die Bayern in der Vergangenheit gerne gemacht haben, oder man gibt ihm eben direkt einen 4-Jahres-Vertrag und das ist eine Frage, die geklärt werden muss. Und dann auch so ein Lieblingsthema hier bei uns im Podcast, das Thema Handgeld. Er ist ablösefrei, also die Bayern zahlen zwar keine Gebühr an Leverkusen, aber als Free Agent, sogenannter, will er natürlich ein Handgeld haben. Und auch da sind sich Club und Spieler noch nicht einig. Auch da laufen noch die Verhandlungen. Das sind die beiden Themen, die noch geklärt werden müssen. Und dann kann es eigentlich ganz schnell gehen. Also wenn man daran Haken setzt, kann es schnell gehen. Was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist, wenn Tah zu den Bayern möchte, warum man da keine Lösung findet, weil ich würde dann sagen, okay, hey, Sahavi, mach das mal bitte klar, jetzt machen wir halt die 3+1 und machen ein schönes Handgeld. Ich glaube aber, dass auch das Thema Barcelona sollte man nicht unterschätzen. Also es gab ja schon in den letzten Monaten Berichte, dass er sich mündlich mit Barcelona auf einen Deal im Sommer 25 verständigt hätte, nachdem der Bayern-Wechsel durchgefallen ist. Da war auch so ein bisschen, ja, nicht verbrannte Erde, aber Tah hat es wohl nicht gefallen, dass die Bayern wegen 5 Millionen den Deal haben platzen lassen letzten Sommer. Und wir wissen alle, dass Sahavi einen sehr engen Draht nach Barcelona hat und Flick soll ein großer Fan von Tah sein, kennt ihn aus der Nationalmannschaft. Und Barcelona kann aber dem Spieler jetzt keine Zusage geben, Stichwort Registrierung. Und ich habe so das böse Gefühl, dass er bis zum letzten Moment wartet auf Barcelona, ob die es hinbekommen und was die auf den Tisch legen. Und dann, dass er sich dann quasi dann erst entscheiden wird. Weil momentan gibt es eigentlich faktisch nur ein konkretes Angebot von FC Bayern. Und ich denke mal, Tah hat auch keine Eile. Natürlich wäre die Club-WM nett zu spielen, aber wir dürfen nicht vergessen, er steht bis zum 30.06. in Leverkusen unter Vertrag. Das heißt, auch da müsste man wegen der Club-WM nochmal, müssen die beiden Vereine sprechen, da wird man eine Lösung finden. Aber auch das ist nochmal ein kleiner Aufwand. Und ja, im Grunde warten alle in München auf Jonathan Tah, wie er sich jetzt entscheidet. Und ich hoffe, dass das Thema auch, dass ein Haken dran gesetzt wird, weil sportlich, glaube ich, wäre eine Soforthilfe und wäre für die Club-WM, glaube ich, definitiv der richtige Zeitpunkt, ihn zu bringen. Ich denke auch, dass die Eingewöhnungszeit, er kennt die Liga, er kennt viele Spieler aus der Nationalmannschaft, die wird ziemlich gering. Du kannst so einen Tah, der ist fit, hat die ganze Saison gespielt, war nicht verletzt, den kannst du dann ins kalte Wasser schmeißen. Also deswegen haben die Bayern da durchaus Interesse, das jetzt in den kommenden 10, 14 Tagen über die Bühne zu bringen.
Wir sind dann bei Tah mal vorsichtig positiv, Sebastian, und gehen mal davon aus, dass das Ganze klappen sollte. Damit wäre dann sozusagen eine Verstärkung in der Defensive schon mal eingeplant, beziehungsweise es ist ein Spiel, an dem die Bayern jetzt sehr, sehr aktiv arbeiten. Dennoch ist es ja mit Tah längst nicht getan. Erik Dier fällt weg. Bei Upamecano ist man gerade in Gesprächen. Minjae Kim, großes Fragezeichen. Allgemein die ganze Bayern-Defensive ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Gibt es da denn noch andere Pläne, bis auf Tah, wie man die Defensive umbauen will, um eben diese große Baustelle, die wir ja, wie gesagt, schon seit gefühlt 2018 haben, die ja mit dem Rekordtransfer von Hernandez nicht mal geschlossen wurde, gibt es denn da Hoffnung drauf, dass die Bayern jetzt diesen Sommer endlich diese Baustelle schließen können?
Ja, da gibt es wirklich viel zu tun. Ich glaube, der Masterplan der Bayern ist wirklich, dass Tah kommt und der dann zusammen mit Upamecano so die Stamminnenverteidigung macht. Da kommen wir dann zu Upamecano. Du hast es schon gesagt, Gespräche laufen. Gespräche scheinen jetzt sehr weit zu sein. Da wird jetzt gemeldet, dass man sich über das Gehalt schon einig ist. Jetzt muss man nur noch über die Signing-Fee reden, nur noch in Anführungszeichen. Da kann es ja schon auch nochmal um einige Millionen gehen, wenn man an Alphonso Davies denkt zum Beispiel. Aber ich glaube, man setzt bei den Bayern schon auf Upamecano und bis auf ein paar Schnitzer hat er ja eigentlich eine sehr gute Saison gespielt und hat ja auch gezeigt, und da haben wir über viele Spieler dann gesagt, er kann der neue Abwehrboss werden, wäre dann vielleicht so ein Co-Boss von Tah, wenn der dann wirklich kommt. Aber ich glaube, das ist die Innenverteidigung, die sich die Bayern-Bosse und wahrscheinlich auch Kompanie fürs nächste Jahr vorstellen. Dann sieht es natürlich schlecht aus für Minjae Kim, der eine deutlich schlechtere Saison gespielt hat und wo man halt auch sagen muss, der ist zu teuer, als dass man sagt, das ist der dritte Mann, dem man dann irgendwie die Dyer-Position gibt, der dann kommt, wenn Not am Mann ist. Dafür ist er zu teuer, hat einen zu hohen Marktwert. Man hat damals 50 Millionen für ihn gezahlt. Vielleicht würde man jetzt noch 30, 35 oder so gut für ihn bekommen. Und darum denke ich, dass sobald Tah fix gemacht werden sollte, wird es sehr, sehr eng aussehen für Minjae Kim. Also ich denke, dass die Bayern da wirklich vorangehen werden und einen Käufer suchen werden, weil um diese Innenverteidigung doppelt besetzt zu haben, hat man ja sowieso Stanisic, der in den letzten Spielen gut gespielt hat, auch in der Innenverteidigung. Das heißt, den kann man immer bringen. Und dann braucht man nochmal einen Ersatz für Erik Dier, der halt dann Nummer 3 oder Nummer 4 in der Innenverteidigung war. Da gibt es jetzt so ein paar Namen, die genannt werden. Christian Mosquera von Valencia ist da jetzt zum Beispiel im Gespräch. Ich glaube, da kann man nicht so viel falsch machen. Da kann man auch ein bisschen was ausprobieren. Ich glaube, da muss man sehen, wer ist auf dem Markt, wer ist ein Paket, der das finanziell vernünftig ist, wo kriegt man vielleicht Potenzial von einem Spieler, der auch irgendwie in so eine Rolle reinwachsen kann, der auch nicht gleich Stress macht. Also das wird dann, glaube ich, das letzte Problem in der Kette, diesen vierten Mann dann noch zu finden. Erstmal jetzt Tah fix machen und dann muss man eben sehen, dass man die Baustelle Minjae Kim löst, weil mein Gefühl sagt mir, und wenn ich zurückschaue auf die ganze Saison, dass er keine Zukunft mehr hat beim FC Bayern. Da hat man wirklich sehr, sehr viel Geduld gehabt bei Thomas Tuchel. Am Ende der vorletzten Saison ist ja der Geduldsfaden dann schon gerissen, als er gegen Real Madrid gepatzt hat. Und ich glaube, man hat jetzt spätestens jetzt gesehen, er hat wahrscheinlich nochmal so ein bisschen auf Bewährung gespielt und er kriegt es halt nicht raus, immer wieder diese Patzer zu machen. Und darum glaube ich schon, dass die Bayern jetzt wirklich eine neue erste Lösung finden wollen und dann auch sehen, dass sie einen Käufer finden für Minjae Kim.
Ja, dann blicken wir gespannt drauf, wie viel davon noch vor der Club-WM passieren kann, wie viel nach der Club-WM passiert. Das ist ja... mit abgesehen davon, dass jetzt die Nations League kommt, der nächste große Wettbewerb eben für die Bayern. Bis dahin will man natürlich den Kader fit bekommen und da zumindest einige Fragen erklären. Das soll es auch gewesen sein mit der heutigen Folge Headlines. Wir sehen uns dann natürlich auch in der kommenden Woche wieder. Bis dahin findet ihr natürlich alle Neuigkeiten auf fcbinside.de und auch in der FCB Inside App. Und dann sehen wir uns, wie erwähnt, kommenden Freitag wieder. Bis dahin, Servus.